Jetzt ist es 12 Uhr, Zeit für den NDR 2 Kurier, heute mit Michael Latz.
Schönen guten Tag. Proteste vor dem Treffen von Putin und Trump in Helsinki. Erdogan will Ausnahmezustand in der Türkei aufheben. Frankreich und Kroatien kämpfen um Titel der Fußball-Weltmeisterschaft. Und das Wetter, viel Sonne und ein paar Wolken und meist trocken bei 19 bis 28 Grad.
Die Welt um 12, der NDR 2 Kurier.
Trump spielt noch Golf in Schottland und Putin ist noch in Moskau. Morgen aber, da wollen sich beide Präsidenten zum ersten Mal treffen. Als Ort dafür haben sie die finnische Hauptstadt Helsinki ausgewählt. Neutraler Boden sozusagen. Das soll es etwas leichter machen, die russisch-amerikanischen Beziehungen aufzulockern, die so schlecht sind wie schon lange nicht mehr. Ganz ohne Proteste wird es aber auch in Finnland nicht gehen. Willkommen im Land der Pressefreiheit haben Putin-Gegner schon in der Stadt plakatiert. Und heute wollen die ersten Demonstranten auf die Straßen gehen, trotz ungewohnter Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen.
Der Gipfel der beiden Präsidenten wirft erste Schatten voraus. Grenzkontrollen zum Beispiel. Wer vor oder während des Treffens ins Land will, muss sich ausweisen. Aino Rasila war gestern aus den Niederlanden zurückgeflogen, ohne von der Ausnahmeregelung zu wissen. Ich habe erst einmal gefragt, was denn hier los ist. Ein Grenzschützer wollte tatsächlich meinen Ausweis sehen. Ich bin in letzter Zeit viel in Europa geflogen. So etwas wie das hier habe ich noch nicht erlebt. Zum Glück hatte er den Pass dabei. Trotzdem leises Kopfschütteln. Auch zugeschweißte Gullideckel kommen den Menschen in Helsinki seltsam vor. Angeblich hat es das bei den vergangenen Gipfeln noch nicht gegeben. An die 10.000 Polizisten und Sicherheitsfachleute sind diesmal in Finnland im Einsatz. Auch das ein neuer Rekord, sagt Polizeipräsident Seppo Kohlemeinen. Wir haben alle verfügbaren Kräfte aus ganz Finnland hierher holen müssen. Das ist eine Riesenaufgabe für uns. Sogar aus Lappland sind Polizisten in die Hauptstadt gekommen, in der schon heute die ersten von bisher 10 angemeldeten Demonstrationen erwartet werden. Gegen Trump, aber auch gegen Putin. Tausende Finnen wollen aber auch für Flüchtlinge, für Frauenrechte oder Homosexuelle auf die Straße gehen, solange sie es noch können. Denn gefühlt halb Helsinki ist ab morgen gesperrt. Ein Grund mehr, die Proteste auf heute vorzuziehen. Allerdings ist das auch in der Hoffnung auf mehr Medieninteresse passiert. Denn das wird morgen ganz auf die Präsidenten gerichtet sein. Themen gibt es genug. Die angebliche Einmischung der Russen in den US-Wahlkampf, aktuell mit den Anklagen gegen 12 russische Spione, der Krieg in Syrien, die russisch-deutsche Nord Stream 2 Gaspipeline, der Streit um angebliche nukleare Aufrüstung, dann die Ukraine-Frage, die angeblich ja nicht auf der Tagesordnung steht, die westlichen Sanktionen. Was am Ende dabei herauskommt, das ist völlig offen.
Finnland bereitet sich auf das Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin vor. Carsten Schmiester für NDR 2 in Helsinki. Wiederherstellung der Verfassung, des Friedens und Kampf gegen die Korruption. Das waren einige der Ziele, die sich die Putschisten in der Türkei auf die Fahnen geschrieben hatten. Heute vor 2 Jahren versuchten Teile des Militärs, den türkischen Präsidenten Erdogan zu stützen. In der Hauptstadt Ankara, in Istanbul und an Erdogans Urlaubsort besetzten sie Flughäfen und Brücken und griffen Polizeistationen an. Präsident Erdogan aber überstand die Nacht und am Ende scheiterte der Putsch auch am Widerstand vieler Türken. Die Folgen aber sind bis heute zu spüren. Karin Senz, NDR 2 Istanbul. Wenn Sie die Türkei vor und nach dem Putschversuch vergleichen, ist das noch dasselbe Land?
Nein, nicht wirklich. Es ist in diesen 2 Jahren wirklich unglaublich viel passiert. Wenn wir uns anschauen, dass 77.000 Menschen unter Terrorverdacht verhaftet wurden, dass weit über 100.000 Menschen ihren Job verloren haben. Darunter sind Staatsanwälte, Richter, Lehrer, Soldaten, die unehrenhaft entlassen wurden, Polizisten, aber auch Journalisten. Dann sind Medienhäuser geschlossen worden, 140 Medienhäuser. Andere Medienhäuser sind unter die Kontrolle von regierungsnahen Unternehmen gebracht worden. Also nein, die Türkei ist nicht mehr die Türkei von 2016 beispielsweise im Mai oder Anfang Juni, Juli.
Nun hat Präsident Erdogan ja angekündigt, dass er den Ausnahmezustand nicht verlängern will in der kommenden Woche. Wird das viel für die Menschen in der Türkei verändern?
Nein, de facto wahrscheinlich eher nicht. Erdogan konnte in diesem Ausnahmezustand per Dekret regieren. Das heißt also, er hat praktisch gesagt, was passiert. Das Parlament hat das dann im Nachhinein abgenickt. Jetzt kann er per Präsidialdekret regieren. Das ist ähnlich. Im alltäglichen Leben wird sich für die Bürger, so sehen es zumindest Experten voraus, nichts ändern.
Wie fest steht Erdogan denn 2 Jahre nach diesem Putschversuch da? Wer steht hinter ihm?
Wir haben ein extrem gespaltenes Land und ich glaube, das ist auch sicherlich das größte Problem der Türkei im Moment. Die Menschen diskutieren nicht mehr in der Öffentlichkeit. Man weiß ja nicht, wer am Nebentisch sitzt. Natürlich ist die Politik immer ein Thema, aber im Zweifelsfall wird eben in der Kneipe von E gesprochen anstatt von Erdogan, obwohl natürlich jeder irgendwie weiß, wer gemeint ist.
Wenn Sie mal einen Strich ziehen müssten, hat der Putschversuch Erdogan am Ende gestärkt?
Nun, er selber hat das ja als ein Geschenk Gottes bezeichnet und er hat sicherlich damit in seinen Augen ja das Recht bekommen, gegen seine Gegner noch stärker vorzugehen. Es ist ja vorher schon so gewesen. Also er hat ja auch schon vorher versucht, gegen die Mitglieder der Gülen-Bewegung vorzugehen. Allerdings ist ihm das wirklich erfolgreich jetzt erst durch den Putschversuch gelungen. Er hat auch ein Stück weit die Menschen hinter ihn gebracht, denn man hat das Gefühl gehabt, ja, dieser Gülen ist unser großer Feind, der bedroht eben nicht nur Erdogan, sondern auch die ganze Türkei.
Der Putschversuch hat die Türkei nachhaltig verändert. Karin Senz, NDR 2 Istanbul. Und das ist heute auch noch wichtig. Italien setzt Verteilung von Bootsflüchtlingen durch. Nach der Rettung von rund 450 Migranten im Mittelmeer haben sich Frankreich und Malta offenbar bereit erklärt, jeweils 50 von ihnen aufzunehmen. Der italienische Ministerpräsident Conte schrieb auf Facebook, dass er nun auf Zusagen weiterer EU-Staaten hoffe. Zahl der Beschwerden über unerlaubte Telefonwerbung bleibt hoch. Bis Mitte Juli hat die Bundesnetzagentur fast 29.000 Beschwerden registriert und 12 Bußgelder verhängt. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf Anfragen der Grünen. Die Grünen-Politikerin Rösner forderte, unerlaubte Werbeanrufe und untergeschobene Verträge endlich wirksam zu bekämpfen. Waffenruhe im Gazastreifen wurde offenbar mehrmals gebrochen. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Von dort aus seien in der Nacht Mörsergranaten abgefeuert worden. Die Hamas hatte nur wenige Stunden vorher eine Feuerpause verkündet. Frankreich wartet auf den zweiten Stern für das Teamtrikot. So gesehen ist es gut, dass die Trikots der Blauen in Paris im Moment alle ausverkauft sind. Erst morgen, nach dem WM-Finale in Moskau, soll es neue geben. Dann womöglich eben mit dem zweiten Stern. Und auch Kroatien fiebert dem Endspiel heute Nachmittag entgegen. Arbeitgeber sind schon aufgerufen, ihre Mitarbeitern morgen freizugeben, um den dann hoffentlich neuen Weltmeister in Zagreb zu feiern. Entschieden ist aber noch nichts. Frankreich gilt als Favorit, auch weil die Kroaten auf dem Weg ins Finale deutlich mehr leisten mussten. Dreimal mussten sie in die Verlängerung. Martina Knief, NDR 2 WM-Team Moskau. Wo wollen denn die Kroaten noch die Kraft für dieses Endspiel hernehmen?
Einfach aus der Euphorie, einfach daraus, dass sie in einem WM-Finale stehen. Wahrscheinlich zum ersten und einzigen Mal in ihrer Fußballerkarriere. Da muss überall noch der letzte Tropfen Energie aus dem Tank geholt werden. Und ich glaube, dass das auch den Kroaten so viel Euphorie gibt, dass sie versuchen, alles heute nochmal zu geben. Ob es dann wirklich reicht, die entscheidenden Prozent mehr zu gehen, um einen WM-Titel zu gewinnen, das wird man dann sehen. Aber ich denke mal, sie sind auch so voller Vorfreude auf dieses Finale, dass das gar kein Thema ist.
Frankreichs Trainer Deschamps hat nun die Möglichkeit, nochmal einen Weltmeistertitel zu feiern. Als Spieler hat er das schon, jetzt kann er es als Trainer machen. Wie groß ist sein Anteil an diesem Erfolg?
Ja, wäre überhaupt der dritte Fußballer erst, dem das gelingen könnte, nach Mario Zagallo, dem Brasilianer, und Franz Beckenbauer. Er gilt als Disziplinfanatiker und das hat meiner Ansicht nach den Franzosen gut getan. Er hat es geschafft, solche Exzentriker wie Paul Pogba, dem man ja auch nachsagt, dass er gerne möchte, dass ihn alle toll finden, in die Mannschaft einzubinden. Er hat es geschafft, dass es keine Streitereien mehr gibt zwischen alt und jung, zwischen jungen Franzosen, die einen Migrationshintergrund haben. All diese hat er zu einer Mannschaft geformt. Für mich hat Didier Deschamps einen ganz, ganz großen Anteil am Erfolg der Franzosen hier in Russland.
Mit dem Finale gehen jetzt auch 4 Wochen WM in Russland zu Ende. Was bleibt am Ende von diesem Turnier?
Es bleibt am Ende von diesem Turnier, dass es, wie ich finde, eine gute Weltmeisterschaft war, die sportlich hat Wünsche offen gelassen, aber auch gezeigt hat, dass sich der Fußball verändert. Hingabe, Leidenschaft, Wille, Tempo, mannschaftliche Geschlossenheit, all das sind Attribute, die man hier zeigen musste, die deutsche Mannschaft nicht gezeigt hat. Für uns bleibt, dass wir wussten, dass es ein Prestigeobjekt von Wladimir Putin ist, dass Moskau gerade als Hauptstadt so richtig hochpoliert wurde, dass jeder wusste, wenn du hierher kommst, fühlst du dich wohl, die Menschen sind freundlich, es gibt kein Sicherheitsproblem. Das haben wir hier alles erfahren und haben uns hier sehr wohl gefühlt. Die Bilder, von denen Wladimir Putin hoffte, dass sie um die Welt gehen, die sind um die Welt gegangen und die bleiben bei mutmaßlich vielen auch so positiv hängen.
Frankreich und Kroatien kämpfen um den WM-Titel heute Nachmittag ab 17 Uhr. Martina Knief, NDR 2 WM-Team Moskau. Und schon ab 16 Uhr gibt es hier die NDR 2 WM-Show mit Uwe Bahn.
Das war der NDR2-Kurier um 12 mit Michael Latz, gleich auch nochmal online zum Nachhören, zum Beispiel in der NDR2-App.
Die NDR2-Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.